Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Josephine Schulz im Studio. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Wenn man in die Gesetzestexte schaut, dann ist die Lage eigentlich ziemlich klar. Zum Beispiel laut allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz dürfen Menschen bei der Personalauswahl nicht aufgrund ihres Geschlechts, ethnischer Herkunft oder sexueller Identität oder ihres Alters oder einer Behinderung benachteiligt werden. Auch im Grundgesetz haben wir natürlich das Diskriminierungsverbot. Aber wir wissen auch, Gesetzestexte sind nicht immer unbedingt gleichbedeutend mit der Realität, sondern vom Ausbildungsplatz bis zur Führungsetage ist das eben noch nicht ganz so, wie man es vielleicht gerne hätte. Seit Jahren belegen Studien, dass zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund oder auch ältere Menschen schlechtere Chancen bei Bewerbungen haben. Auf der anderen Seite wird Diversität ein immer größeres Thema für Unternehmen. Viele sehen das auch immer mehr als Erfolgsfaktor, nicht nur um sich nach außen hin gut darzustellen, sondern auch, weil es die These gibt, dass diverse Teams, also Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, bessere Ergebnisse produzieren. Unter dem Stichwort Diversity Recruiting werden schon ganz viele Instrumente diskutiert und erprobt. Und genau darum soll es heute in Campus und Karriere gehen. In dieser Woche am Dienstag war auch der Diversity-Tag. Mit dem wird für mehr Vielfalt in der Arbeitswelt geworben. Und das nehmen wir hier zum Anlass für die Frage, welche Rolle spielt Diversität aktuell bei Einstellungs- und Bewerbungsverfahren? Wo gibt es weiterhin Diskriminierung und mit welchen Instrumenten von der Ausschreibung bis zum Bewerbungsgespräch gewinnt man Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und verhindert eben Diskriminierung? Und wo stößt der Wunsch nach Diversität vielleicht auch an Grenzen oder schafft möglicherweise andere, neue Ungerechtigkeiten? Sie können sich sehr gerne an unserer Diskussion beteiligen, indem Sie uns anrufen unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie in der Sendung mitsprechen wollen, dann gerne auch die Telefonnummer dazu schreiben, damit wir Sie dann zurückrufen können. Mehr Diversität in Unternehmen. Was bedeutet das für die Personalsuche, für den Bewerbungs- und Einstellungsprozess? Wo stehen wir und wo könnte oder sollte es hingehen? Das ist unser Thema heute in Campus und Karriere. Und dazu haben wir folgende Gäste eingeladen. Natalia Nepomniascha ist dabei. Sie ist Unternehmerin und Unternehmensberaterin. Sie hat das Netzwerk Chancen gegründet, das sich für Chancengerechtigkeit, für Aufstiegsmöglichkeiten, vor allem für Menschen aus nicht so wohlhabenden, aus nicht akademischen Haushalten einsetzt. Und sie kennt auch selbst die Schwierigkeiten und Hürden aus eigener Erfahrung. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Hallo. Außerdem Nina Strassner. Sie ist Global Head of People Initiatives beim Softwarekonzern SAP. Das heißt, sie kümmert sich dort weltweit um Fragen der Unternehmenskultur und Diversität, war vorher Diversitätschefin bei SAP Deutschland und ist von Hause aus Juristin, Fachanwältin für Arbeitsrecht. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Schön, da zu sein. Ich freue mich auf die Diskussion.
Ich mich auch. Und last but not least Susanne Veit. Sie ist promovierte Sozialpsychologin, viele Jahre am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, WZB, jetzt beim Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Und sie beschäftigt sich intensiv mit experimentellen Methoden zur Erforschung von Vorurteilen und Diskriminierung und hat in diesem Zusammenhang auch Studien gemacht zur Benachteiligung vor allem von migrantischen Personen bei Bewerbung. Auch an Sie herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, auch von mir ein Hallo an alle und schön, dabei zu sein.
Frau Veit, ich würde dann gerne auch gleich mit Ihnen und dem wissenschaftlichen Blick anfangen. Was sagen uns denn die wissenschaftlichen Befunde darüber, wie stark die Diskriminierung bei Bewerbungsverfahren mit Blick auf unterschiedliche Merkmale noch ist in Deutschland?
Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das zu untersuchen. Was wir in Feldexperimenten festgestellt haben, ist erstmal, dass tatsächlich Ungleichheit besteht. Wir finden deutliche Nachteile für Menschen mit Migrationshintergrund, die sich auf Stellen bewerben, trotz gleicher Qualifikation. Und wir finden tatsächlich auch Geschlechtsunterschiede, allerdings in unseren Studien in die unerwartete Richtung, dass wir tatsächlich häufiger positivere Rückmeldungen für weibliche Bewerberinnen finden.
Das wäre jetzt tatsächlich auch mein persönlicher subjektiver Eindruck gewesen, dass ich da ja gerade mit Blick auf das Geschlecht in den letzten Jahren viel geändert hat. Also dass man als Frau ja manchmal fast die besseren Karten hat gegenüber Männern, weil das eben sozial erwünscht ist, Frauen zu fördern. Also da kann man schon sagen, in Geschlechterfragen hat sich da viel getan, während das bei anderen Faktoren vielleicht eher nicht der Fall ist.
Darf ich da was ergänzen?
Ja, jetzt habe ich die Stimme nicht erkannt, aber vielleicht erst noch mal ganz kurz Frau Veit, okay, und dann dürfen Sie gerne ergänzen.
Gerne. Genau, auch ich würde meine Aussage gerne noch qualifizieren, da wir natürlich nur bestimmte Berufsgruppen untersucht haben und in all den Studien, die wir durchgeführt haben, durchaus feststellen können, dass es wahnsinnig davon abhängt, um was für Berufe es geht. Das heißt, auf was für Stellen sich Frauen bewerben und tatsächlich Frauen Vorteile haben können, das aber überwiegend in Berufen, die typisch sind für Frauen und von Frauen dominiert werden.
Mhm. Okay, und jetzt Frau Nepomniachtcha.
Genau, super, vielen Dank. Ich wollte nur ergänzen, dass es bei Diversity natürlich nicht nur darum geht, wem man auf Junior Ranks die Chance gibt, also dass es da von mir aus tatsächlich vielleicht 50 oder sogar mehr Prozent Frauen gibt, sondern wie es auch da oben aussieht. Diversity ist ja wirklich erst wirklich da, wenn auf allen Unternehmensebenen Diversität stattfindet und natürlich auch auf Vorstandsebene. Insofern, selbst beim Thema Frauen sind wir natürlich noch bei weitem nicht da, wo wir sein sollten. Es mag auf den untersten Ranks, wo man sich am ehesten noch wirklich kalt bewirbt. Da kann es sein, dass es Veränderungen gibt und dass man da als Frau vielleicht auch keine viel schlechteren Chancen hat. Aber natürlich müsste es auch darum gehen, dass man auch als Frau genauso gute Chancen hat, aufzusteigen und genauso als jemand, der aus einer unteren sozialen Schicht kommt. Mhm.
Auf den Punkt kommen wir sicher gleich nochmal zu sprechen im Laufe der Diskussion. Ich wollte noch einmal Frau Veit fragen, weil Sie ja sowas untersuchen mit Hilfe von Experimenten beispielsweise. Was lässt sich denn dazu sagen, ist jetzt eine sehr große Frage, wie solche Diskriminierungen entstehen? Also welche wahrscheinlich auch unterbewussten Mechanismen wirken da, wenn Menschen zum Beispiel einen Namen lesen, der jetzt nicht klassisch deutsch klingt?
Also wie Sie schon andeuten, gibt es eine sehr große Frage. Es gibt eine ganze Reihe von Erklärungen zu diesem Thema. Aber die wohl gängigsten Erklärungen unterscheiden erstmal ganz grundsätzlich zwischen Diskriminierung, präferenzbasierte Diskriminierung, also sozusagen das Benachteiligen bestimmter Gruppen, da man den Kontakt mit diesen Gruppen vermeiden möchte und die eigene Gruppe bevorzugt. Und diese Art der Diskriminierung unterscheidet man von der statistischen Diskriminierung, die eher damit einhergeht, dass die Entscheiderinnen das Gefühl haben, dass bestimmte Gruppen produktiver sein könnten, also sicherer sind, dass die Leistung, die erwartet wird, gezeigt wird und höhere Unsicherheit haben, wenn es sich um andere Gruppen geht, beispielsweise um Frauen oder auch um Menschen mit Migrationshintergrund.
Mhm. Frau Nepomniachtcha, Sie haben das Netzwerk Chancen gegründet. Da geht es ja vor allem darum, Diversität und Aufstiegschancen zu fördern mit Blick auf die soziale Herkunft. Wie zeigt sich das für Sie das und ja auch warum diese Menschen bei der Suche nach Jobs, bei Bewerbungen möglicherweise schlechtere Chancen haben?
Ja, bei Bewerbungen kann man sich das relativ einfach erklären, denn wie Frau Veit ja schon beschrieben hat, es gibt so ein bestimmtes Bild, was die meisten Menschen, die rekrutieren, im Kopf haben. Also so sieht die Person aus, von der ich glaube, dass sie die Voraussetzungen für die Stelle erfüllt. Das ist dann ganz oft jemand, der den perfekten Lebenslauf hat, der die perfekten passenden Praktika zu dem Job mitbringt, der den perfekten Studiengang studiert hat, dann auch möglichst schnell studiert hat. Im besten Fall, wenn das ein Konzern ist, auch auslandsoffen halt schon im Studium absolviert hat und natürlich überhaupt am besten Fall studiert hat. Mhm. Und da ist es natürlich so, dass gerade junge Menschen, die aus nicht-akademischen Familien kommen, öfter nicht studiert haben, dann meistens auch keine Auslandsaufenthalte haben, weil sie sich das gar nicht leisten können und auch oft einen ungeraden Lebenslauf haben, weil sie erst spät verstanden haben, wo ihre Stärken liegen, weil sie sich ein Studium vielleicht am Anfang gar nicht zugetraut haben oder gar kein Abitur dafür gemacht haben. Und diese ungeraden Lebensläufe und diese anderen Herausforderungen, die ich beschrieben habe, führen natürlich dazu, dass sie viel schlechtere Chancen haben, überhaupt in den Beruf einzusteigen.
Mhm. Aber die soziale Herkunft, die steht ja sozusagen nicht explizit im Lebenslauf drin. Man schreibt ja heutzutage nicht mehr rein, das und das haben meine Eltern gearbeitet. Das heißt, die sehe ich jemandem nicht an. Wenn dann ein Arbeitgeber da sieht, weiß ich nicht, 20 Semester studiert und nebenbei gekellnert, das muss ja nicht an der sozialen Herkunft liegen. Da kann man ja auch, also da weiß man ja nicht, war die Person gezwungen, nebenbei zu arbeiten und konnte deswegen keine Praktika machen? Oder war die vielleicht einfach nicht ambitioniert genug?
Da geht es natürlich selbstverständlich um Wahrscheinlichkeiten. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn jemand länger studiert hat, eher an einer FH studiert hat als an einer Universität, keinen Auslandsaufenthalt hat und vielleicht eher bei McDonald's Nachtschichten geschoben hat, als irgendwo in einer Rechtsanwaltskanzlei als wissenschaftliche Hilfskraft zu arbeiten. Die Wahrscheinlichkeit ist doch höher, dass es eher eine Person sein wird, die eher aus einer nicht privilegierten Schicht kommt. Mhm. Und was natürlich da noch dazu kommt, ist natürlich richtig, dass es nicht im Lebenslauf in dem Sinne steht. Aber das ist das Thema Stallgeruch. Das heißt, selbst wenn diese Person dann zum Gespräch eingeladen wird, ist es ja ganz menschlich und ganz natürlich, dass uns Menschen sympathisch sind, die uns ähnlich sind. Und da gibt es auch Untersuchungen dazu, gerade von Michael Hartmann, der sich sehr viel angeguckt hat, dass auf den obersten Rängen im Unternehmen Menschen aus privilegierten Familien sind. Und wenn sie dann rekrutieren, dann möchten sie natürlich, vielleicht auch unterbewusst, Menschen sehen, die ihnen ähnlich sind, die einen ähnlichen Habitus haben, wie sie ihn auch haben. Und da haben natürlich Menschen aus unteren sozialen Schichten das Nachsehen.
Jetzt haben Sie ja auch dieses Netzwerk, glaube ich, gegründet aus den Erfahrungen, die Sie selbst im Leben gemacht haben. Sie haben auch einen Nachnamen, der jetzt nicht Müller oder Schmidt ist. Sie sind auch eine Frau. Woher haben Sie denn in Ihrem Lebenslauf für sich die Erkenntnis gewonnen, dass vor allem die soziale Herkunft da so ein entscheidender Faktor ist und dass es jetzt nicht an der Migrationsgeschichte oder am Geschlecht lag?
Ja, es fängt einfach schon damit an, meine Eltern sind keine AkademikerInnen, ich durfte nicht aufs Gymnasium, ich war auf einer Realschule und weil sie auch kein Geld hatten, war das immer ganz schwierig, erst auch nach der Realschule, als ich meine Ausbildung gemacht habe, meine erste, habe ich 200 Euro BAföG bekommen. Und da sich überhaupt durchzubeißen und sie durchzuziehen, das war eine schulische Ausbildung, also ich habe auch kein Ausbildungsentgelt bekommen, das hat dann natürlich nichts damit zu tun, was für einen Namen ich habe oder dass ich eine Frau bin, sondern dass ich aus einer Hartz-IV-Familie komme. Mhm. Und selbst dann zum Thema Diversity und Beruf. Ich habe zwei schulische Ausbildungen gemacht, danach ein Master, ist eine lange Geschichte. Meine zweite Ausbildung wurde als Bachelor in England anerkannt, also konnte ich dann dort meinen Master machen. Und danach bin ich mit diesem Master nach Deutschland gekommen, oder zurückgekommen ja eigentlich, und dachte so, jetzt steht mir die Welt offen, jetzt werde ich einen Job finden. Und wurde total desillusioniert, weil ich internationale Beziehungen studiert habe und auch in diesem Bereich im weitesten Sinne Politik arbeiten wollte und gar keinen Job gefunden habe und gemerkt habe, was mir fehlt, ist eben dieser Stallgeruch, mir fehlen die richtigen Praktika, mir fehlt das Netzwerk. Und dann bin ich in Vereine eingetreten, die sich mit dem Thema Außenpolitik beschäftigen und habe da ganz andere junge Menschen kennengelernt, deren Eltern ganz oft selbst Diplomatinnen, Anwältinnen waren und das waren alles die Sachen, die sie hatten, eben Netzwerk, Stallgeruch, die richtigen Praktika, weil sie das schon sehr, sehr früh wussten, wie man genau diesen Weg geht. Und da habe ich dann ja, eine Zeit lang gebraucht, aber doch dann auch ziemlich schnell verstanden, worauf es wirklich ankommt und was mir fehlt. Mhm.
Frau Strassner, ich würde Sie gern fragen, Sie kümmern sich bei SAP international um Fragen von Unternehmenskultur, Diversität. Was heißt denn Diversität bei SAP? Definiert man dann, wir wollen so und so viel mehr Frauen, so und so viel mehr Menschen mit Migrationsgeschichte? Achtet man auch auf das, was Frau Nepomniachtcha jetzt gerade gesagt hat, den sogenannten Stallgeruch?
Ja, der Stallgeruch, wo ich überall zustimme, der lässt sich schwer messen. Also wahrscheinlich muss man da mal den Aspekt der Datenlage und wie kann man rekrutieren und auch wie spricht man Bewerbende an. Und die Diversitätsdimensionen, die sind ja sehr vielfältig. Sie haben vorher im Intro schon angekündigt, wir haben jetzt auch schon über Migrationshintergrund gesprochen, über Frauen. Es gibt aber auch eben die soziale Herkunft, wie ist man aufgewachsen, haben wir alles schon gehört. Wir beachten all diese Dimensionen, auch das Alter ist ein ganz wichtiger Punkt. Also auch in welchem Alter hat man eigentlich noch die Chance, ins Arbeitsleben einzutreten oder sich dort auch zu verändern, ja? Und auch da dann nicht abgeschrieben zu sein und wahrgenommen zu werden als senioreres Talent. Also wir haben ja schon den Begriff Vorurteil. Das heißt, so gehen wir dieses ganze Thema global an. Aber ich hatte das Thema Daten auch schon angesprochen. Ganz interessant ist, wenn man das Thema von einem globalen Kontext betrachtet, in welchem Land man auch welche Datenlage dazu überhaupt haben kann. Also beispielsweise das Thema der Hautfarbe oder wo jemand herkommt, hat ganz unterschiedliche legale Hintergründe in den Ländern. Also beispielsweise in den USA können wir solche Ziele ausrufen. Quoten haben wir nicht, wir haben aber Ziele. Die werden auch gemessen und geschaut, in welchen Bereichen, in welchen Branchen. Sportbereichen, auch in welchen Altersstufen, wo, wie, welcher messbare Diversitätshintergrund da ist. Das kann man ja auf Alter oft ganz gut runterbrechen und Geschlecht. Deswegen, wir haben es ein paar Mal schon gehört, dass das, was global am allerbesten messbar ist, das kriegt man eigentlich aus allen Ländern raus.
Und nur kurz, als Rückfrage, also wenn Sie sagen, in den USA beispielsweise geht das mit der Hautfarbe, da gibt es dann tatsächlich Zahlen über die gesamte Belegschaft, die sagen, wir haben so und so viel schwarze Menschen oder wir haben so und so viel Menschen über 50, über
Asian.
Genau. Und da fehlen uns jetzt vielleicht in Abteilung XY noch ein bestimmter Prozentsatz. Wird das dann tatsächlich so gerechnet?
Das wird tatsächlich so gerechnet. Es wird sich angeschaut und dann wird miteinander mit den Führungskräften in den Führungsebenen geschaut, wie man besser werden kann und dann die Maßnahmen dazu abgeleitet. Das hatten wir jetzt ein paar Mal schon. Wie findet man auch diese Menschen und wie ist man vor allem für diese Gruppe attraktiv? Hm. Ja, die müssen ja auch das Gefühl haben, dass sie sich überhaupt bewerben wollen. Ja? Und dann kommt noch der Bewerbungsprozess dazu. Aber die allererste Hürde ist ja dieses, wie werden diese Menschen auf uns aufmerksam und sagen, das ist ein Ort, an dem ich bewerben will, an dem ich mich wohlfühle und wo ich das wohlfühlen könnte. Ja? Und da macht eben schon die Ansprache ganz, ganz viel aus. Für Deutschland ist das schwierig, ne? Zumindest was das Thema der Hautfarbe betrifft.
Ich könnte mir vorstellen, dass es da durchaus auch Widerstände gibt, wenn es dann an die praktische Umsetzung geht, gerade wenn man auch numerische Ziele hat, weil dann Chefs und Chefinnen ja sich vielleicht eingeschränkt fühlen bei der freien Auswahl ihrer Mitarbeiter oder weil manche vielleicht auch sagen, das ist ungerecht, Leistung sollte das einzige Kriterium sein und keine anderen. Ist das so?
Na, die Leistungsdiskussion muss man immer führen. Ich finde, das ist krude verdreht, wenn man so tut, als wäre Leistung da das Kriterium vorher gewesen. Also, dass man sagt, man hat vorher eigentlich immer nur leistungsbasiert geschaut. Und nur weil man jetzt nun bestimmte Missstände benennt oder auf bestimmte Gruppen schaut, unterstellt, da wäre dann eine Einstellung mit weniger Leistung passiert, nur weil man einfach genauer auf die Hintergründe derjenigen Menschen schaut. Das bedeutet aber, dass wir ganz, ganz viel kommunizieren müssen. Die eine Seite ist das Ziele ausgeben, das halte ich auch absolut für richtig. Das andere ist aber, wie kommunizieren wir die Notwendigkeit, diese Ziele zu erreichen und woher kommt vor allem die intrinsische Motivation? Also was bedeutet das für einen Konzern? What's in it for me? Das fragen sich Menschen immer, das fragt sich auch jede Führungskraft. Was habe ich davon? Und da muss man ganz viel Kommunikation betreiben, da muss man viel reden, da muss man viel überzeugen und man muss diese Stimmen auch hören. Also ich bin auch kein Freund davon, das abzuschneiden und sagen, wir sprechen darüber nicht, sondern gerade wenn man so eine Diskussion anstößt im Konzern, kommt man ja dann an die Ecken, wo wird eigentlich noch was diskutiert, wie weit sind die schon in ihrer Denkweise, wie proaktiv können sie und wollen sie eigentlich schon agieren, was das anbelangt. Und wir hatten es vorher auch schon gehört von Frau Nepanjascha, es geht ja auch darum, wenn jemand dann erstmal in einem Unternehmen drin ist, wie entwickeln die sich dann weiter? Hm. Ja, also da sind ja auch so Pyramiden. Am Anfang sieht es immer ganz gut aus und also im Hinblick eigentlich auf fast alle Diversitätskriterien, wenn man das so nimmt. Und dann nimmt das ab wie in einer Pyramide nach oben. Und das kann man dann immer ganz schön und gut nachhalten, indem man einfach immer auf die Ebene einmal da runterschaut und sagt, na, wie viel haben wir denn da? Lass uns doch die prozentual in die nächste Ebene heben, sodass vor allem dieser Mittelbau auch aufgebaut wird und natürlich auch von oben in den Vorständen. Das hat einen ganz großen, eine ganz große Strahlwirkung. Trotzdem sind das verhältnismäßig wenig Menschen. Ich finde, das muss man in diese Diskussion auch immer einbringen. Die allermeisten Menschen möchten eine gute Karriere und ein gutes Auskommen haben und das muss nicht unbedingt eine Vorstandsposition sein. Also darauf darf sich die Diskussion aus meiner Sicht nicht nur festfahren, sondern eben auch vor allem, wie geht es eigentlich in den Aufstieg, in den Mittelbau und wer ist da und wer hat Macht und wer hat die Möglichkeit zu entscheiden und wer nicht und wer trifft diese Entscheidungen im Unternehmen?
Ich würde gerne einen Punkt nochmal aufgreifen, den Sie auch in Ihrer vorherigen Antwort gesagt haben, nämlich man muss sozusagen ja eigentlich schon vor dem Bewerbungsprozess ansetzen und sich die Frage stellen, wer interessiert sich überhaupt für mein Unternehmen oder wer traut sich zu bewerben? Wie spreche ich diese Menschen an? Frau Veit, hat die Forschung oder die Sozialpsychologie da Befunde? Warum bewerben sich Menschen mit bestimmten Hintergründen möglicherweise weniger auf bestimmte Stellen? Weil sie die Ausschreibung nicht finden, weil sie sich nicht trauen, weil sie das Gefühl haben, da passe ich vielleicht nicht rein?
Es gibt tatsächlich eine wunderbare Studie aus den USA, die zeigen konnte, dass die Darstellung der Unternehmen nach außen eine wahnsinnige Signalwirkung haben kann. Das heißt, wenn Unternehmen sich als diversitätsaffin darstellen und deutlich machen, dass sie Vielfalt wertschätzen, führt das tatsächlich auch zu einer stärkeren Bewerbung von Gruppen, die sonst unterrepräsentiert sind. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass diese Unternehmen tatsächlich auch fairer sind in ihren Auswahlprozessen. Und genau in dieser Studie wurde dann letztlich festgestellt, dass tatsächlich zwar mehr Personen sich bewerben auf diese Stellen, die besondere Merkmale haben oder nicht dem typischen Klientel entsprechen, aber tatsächlich diese Unternehmen leider nicht weniger Diskriminierung anheimfallen als andere Unternehmen.
Aber erstmal diese Außenwirkung, wie produziert man die? Also ist es wichtig, dass man auf der Webseite Role Models hat mit Migrationsgeschichte beispielsweise oder dass man ganz gezielt in die Ausschreibung immer wieder schreibt, bitte, wir suchen Menschen auch aus Nicht-Akademiker-Familien oder wie erzeugt man diese Außenwirkung?
Ich glaube, das sind genau diese zwei Punkte, die aus meiner Sicht zentral sind. Tatsächlich, wie stellt man sich als Unternehmen dar? Welche Werte signalisiert man in der Art und Weise, wie man Ausschreibungstexte auch formuliert? Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, auch langfristig ein wahnsinnig wichtiger Punkt, wer sind die Personen in den entscheidenden Positionen in den Unternehmen? Und wenn man es schafft, eben tatsächlich da mehr Frauen auch in den Vorstandspositionen zu etablieren, mehr Menschen mit Namen, die eben nicht im wirklich deutschen Namen entsprechen, in verschiedenen Positionen zu haben und sichtbar zu haben für die Unternehmen. Das sind Rollenmodelle und die haben eine ganz große Anziehungskraft und Wirkung.
Frau Nepomniachtchi, Sie beraten ja auch Unternehmen. Was sagen Sie denen denn, wie man das machen kann, dass sich diversere Menschen bewerben? Vielleicht jetzt in dem Fall auch Menschen aus nicht so privilegierten Familien.
Ach, es sind schon wirklich super gute Punkte jetzt von meinen beiden Vorrednerinnen gefallen. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist für mich, es darf nicht nur Marketing gehen. Das finde ich unfassbar wichtig. Da stimme ich Frau Veit absolut zu. Ich sehe das so wahnsinnig oft, dass Unternehmen überall bunte Logos haben und wenn es um welche Kampagnen geht und Marketing immer als Erster mit dabei sind und da gerne sehr viel investieren. Und wenn wir das Netzwerk Chancen sagen, nee, wir machen keine Kampagne, lass uns lieber wirklich schauen, dass wir junge Menschen unterstützen, dass wir ihnen Motivation einhauchen oder wiederum, dass wir an dem Prozess in eurem Unternehmen arbeiten, die dann vielleicht auch wirklich wehtun und man was verändern muss, dann werden viele Unternehmen kleinlaut, weil natürlich ist Marketing und bunte Logos viel schneller und tut viel weniger weh. Hm. Und zu dem Punkt, was man tatsächlich tun kann, ja, also wir finden auch, dass es sehr sinnvoll ist, direkt auch natürlich bestimmte Werte zu kommunizieren und auch hinzuschreiben, dass man sich auch über Menschen mit ungewöhnlichen Lebensläufen freut und sie auch durchaus wertschätzt und auch den Wert darin erkennt, wenn jemand einen ungeradlinigen Weg gegangen ist und sich sehr viel selbst erkämpft hat. Aber natürlich geht es auch darum, welche Voraussetzungen schreibt man überhaupt rein in diese Ausschreibungen? Schreibt man da rein, wir suchen jemanden mit abgeschlossenem Hochschulstudium, mit Bestnoten und Auslandsaufenthalten? Oder geht man eher über Kompetenzen, über Fähigkeiten? Denn gerade natürlich soziale AufsteigerInnen, wie ich schon angesprochen habe, da ist es überdurchschnittlich oft der Fall, dass sie entweder gar nicht studiert haben oder nicht diesen perfekten Studiengang haben. Und wenn man dort dann eher nicht schreibt, wir suchen jemanden, der BWL studiert hat, sondern wir suchen jemanden, der gut organisieren kann, der kommunikationsstark ist, der empathisch ist, der flexibel agieren kann, agil ist, dann sind das natürlich alle Sachen, wo sich soziale AufsteigerInnen viel eher wiederfinden würden. Und als letzten Punkt vielleicht noch auch das Thema, wer entscheidet. Ich verstehe total, dass Nina gesagt hat, es darf nicht nur um Vorstände gehen, absolut, aber es ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass auf allen Unternehmensebenen divers ist, weil der Fisch irgendwie doch von oben stinkt und wenn da oben tatsächlich die homogene Gruppe ist an weißen Herren, die alle aus privilegierten Familien kommen. Dementsprechend ist es auch unwahrscheinlicher, dass sie dann Entscheidungen treffen werden, die für Minderheiten von Vorteil sein werden. Und natürlich ist es aber auch da wichtig, dass man Schulungen durchführt und dass man auf das Thema unbewusste Vorurteile enorm achtet und da tatsächlich darauf achtet, dass Menschen die Personalentscheidungen treffen, dafür sensibilisiert sind, dass wir alle, auch ich, auch Sie, unbewusste Vorurteile haben und Menschen bevorzugen, die uns ähnlich sind. Und wenn man das weiß und da in der Lage ist, sich selbst zu reflektieren, warum entscheide ich mich gerade für diese Person und nicht für eine andere, kann es sein, dass ich das tue, weil sie mir ähnlich ist und nicht, weil sie die perfektesten Fähigkeiten mitbringt, dann wären wir auch schon einen Schritt weiter.
Aber gerade weil Sie den Punkt, was schreibe ich in so eine Ausschreibung rein für Anforderungen angesprochen haben, ich spitze das jetzt mal ein bisschen zu, ist das vielleicht auch ein Problem auf Seiten der Bewerber, wie viel sie sich zutrauen? Weil auch da gibt es ja immer die These, dass Frauen sich zum Beispiel gar nicht auf Stellenausschreibungen bewerben, wo sie sagen, da passe ich jetzt nicht 100%, während Männer einfach sagen, kriege ich schon hin, passt schon. Vielleicht ist das bei Menschen aus nicht-akademischen Familien ähnlich, dass die sich da einfach weniger zutrauen, wenn die Ausschreibung nicht 1:1 passt. Also muss man da auch sagen, Stichwort Eigenverantwortung, es liegt auch an den Bewerbern, sich dann auch einfach mal zu trauen?
Grundsätzlich ja, und das empfehlen wir auch. Wir haben ja über 2000 Mitglieder, junge Erwachsene, die alle aus nicht-akademischen oder finanzschwachen Familien kommen, und wir versuchen auf jeden Fall auch, sie zu ermutigen, sich auf diverseste Positionen zu bewerben. Aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube, dass wir mehr für Diversität erreichen, wenn wir am System schrauben und nicht an den Menschen. Das heißt, wenn wir tatsächlich Unternehmen davon überzeugen, dass sie in ihren Ausschreibungen mehr darauf achten, was für Kompetenzen und Fähigkeiten jemand für diesen Job braucht und vielleicht nicht so sehr auf Zertifikate, denn am Ende ist es doch nicht mein Job, dass ich den ganzen Tag da sitze und mein Zeugnis anstarre, der irgendwie das an die Wand hängt, sondern dass ich bestimmte Kompetenzen, Fähigkeiten einsetze, um den Job auszuführen. Mhm. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn Unternehmen und generell Arbeitgebende sich da öffnen würden.
Frau Strassner, wie reagieren Sie darauf bei SAP? Ich könnte mir vorstellen, das macht es ja auch komplizierter für den Arbeitgeber, das, was Frau Nepomniachtchi jetzt gesagt hat. Weil wenn ich jemanden suche, der programmieren kann und der kann mir das mit einem Master bestätigen, dann gehe ich davon aus, der kann das. Ist schwieriger, wenn er mir einfach sagt, dass er sich das selbst beigebracht hat.
Ja, also da kommt es ganz auf proaktive Kommunikation an. Also wir haben das jetzt auch mal ganz proaktiv gesagt. Also ein Uni-Abschluss ist bei SAP kein Muss mehr. Ich würde sogar anzweifeln, ob es jemals wirklich ein Muss war. Aber manchmal kommt es eben auch darauf an, dass es ganz, ganz prominent gesagt wird. Und allein das hat eben schon eine riesengroße Wirkung. Und dann eben auch diese Sätze, die wir gerade schon gehört haben, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Dieses Jahr, gut, wir wissen beispielsweise, ich glaube auch aus ganz vielen Studien, dass Frauen sich sehr viel später, jetzt sind wir zwar schon beim Frauenthema, aber vermutlich auch, oder Migrationshintergrund sicherlich ganz genauso, sich Menschen später auf eine Stellenausschreibung bewerben. Also erst wenn 70-80% auf sie selbst zutreffen, sagen sie, ja, okay, da traue ich mich jetzt, meine Bewerbung einzureichen. Und andere, die wesentlich privilegierter oder selbstbewusster sind oder sich eher angesprochen fühlen, die schicken ihre Bewerbung halt auch mal vorher ab. Und ich bin ein großer Freund davon, diese Diskussion dann nochmal so ein bisschen wegzulenken und uns auch zu fragen, warum ist das eigentlich so? Da wird oft aufgehört zu diskutieren an dem Punkt, sagen, ja gut, die müssen sich halt einfach mehr trauen, die müssen einfach noch ein bisschen mehr loslegen und dann wird das auch. Und das finde ich zu kurz gesprungen, sondern man muss sich einfach fragen, warum ist das denn so? Ja, also warum, was haben diese Menschen für Erfahrungen gemacht, dass sie sich eben erst bewerben, wenn 100% der Stellenausschreibung auf sie zutreffen? Und das liegt eben oft daran, dass man ihnen es sonst nicht glaubt und dass man Bewerbenden ohne Zeugnisse das sonst nicht abnimmt, dass sie es auch wirklich können. Und gerade Frauen, wissen wir auch, so eine Tendenz dazu haben, hier noch ein Zertifikat zu machen und da noch eins zu machen, solche Dinge. Und das liegt ja nicht daran, dass sie so auf die Welt gekommen sind, sondern dass ihnen das Umfeld, die Strukturen, das spiegelt, dass man alles irgendwie nochmal nachweisen und beweisen muss. Und da hängt ganz, ganz viel von den Führungskräften ab.
Aber ist
ich würde hier gerne ganz, ganz kurz was ergänzen. Und zwar, was wir bei Netzwerk Chancen machen, sind Probeaufgaben. Ich glaube, klar, das geht nicht immer. Wenn ich jetzt einen Chirurgen suche, kann ich hier nicht zur Probe irgendwie operieren lassen. Aber für ganz viele Jobs, wie als Projektmanager in Kommunikation und so weiter, wir haben da sehr dezidierte Probeaufgaben entwickelt und sorgen so dafür, dass uns komplett egal ist, was für eine Ausbildung jemand hat. Wir sehen in den Probeaufgaben, was die Person kann.
Ich wollte gerne nochmal Frau Veit fragen an diesem Punkt, warum bewerben sich manche Menschen vielleicht weniger, trauen sich weniger. Ich habe so ein bisschen an mich früher gedacht, mir ging das auch so zu Studienzeiten, dass ich immer dachte, die anderen können sich so toll präsentieren und die reden so gut und ich kann das alles irgendwie gar nicht. Und dann war die Analyse meiner Familie immer, das ist, weil du Ossi bist. Wir Ossi sind einfach, wir sind bescheidener und wir kennen dieses Ellenbogen-Kapitalistische nicht so richtig. Und irgendwann habe ich aber gedacht, als ich mich dann auch mit ehemaligen Kommilitoninnen unterhalten habe, habe ich gemerkt, so geht das eigentlich allen. Alle haben irgendwelche Selbstzweifel, auch wenn sie ganz, ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Und habe mich dann so ein bisschen gefragt, redet man sich das vielleicht auch ein Stück weit dann für sich selbst schön, warum es jetzt bei einem nicht geklappt hat? Oder Frau Veit, gibt es da wirklich ganz knallharte Analysen, dass man sagen kann, ostdeutsche Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, die trauen sich einfach weniger?
Ich glaube, es gibt schon eine ganze Reihe von Studien, die das zeigen, weil es natürlich auch Erfahrungen im eigenen Leben sind, aber es sind auch Stereotype, die einfach sozial geteilt sind und die, denen man auch anheimfallen kann. Und entsprechend ist es schon so, dass man, denke ich, beispielsweise mit gezielten Mentoring und Coaching von Menschen, die Gefahr laufen könnten, sich zu unterschätzen und deshalb ihre Karriere nicht in Schub bringen können. Damit konnte man beispielsweise eine Menge erreichen, denke ich.
Ich würde jetzt einen Punkt, ein neues Fass sozusagen aufmachen, wenn es dann ins Bewerbungs- und Einstellungsverfahren reingeht, wie es dann aussehen soll. Ein Thema, das viel diskutiert wird, sind anonymisierte Bewerbungen. Frau Veit, was halten Sie davon?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr prominentes Thema in der Forschung zu Diskriminierung in Einstellungsverfahren. Und es liegt ja auf der Hand. Also wenn der Entscheider oder die Entscheiderin keine Informationen über das Merkmal hat, anhand dessen diskriminiert werden könnte, kann nicht mehr per se nicht mehr diskriminiert werden, weil alle Unterschiede, die dann auftauchen, sind anders begründet und vermutlich durch Leistungsindikatoren. Deshalb ist es eigentlich eine charmante Idee. Tatsächlich zeigen aber oder geben unsere Studien wenig Hinweise darauf, dass das sehr hilfreich sein würde. Denn wir haben in unseren Experimenten systematisch variiert, welche Informationen die Unternehmen erhalten haben über unsere Bewerberinnen und konnten nicht feststellen, dass es tatsächlich einen großen Unterschied macht, wenn wir mehr oder weniger Informationen darüber geben. Was auf der Hand liegt, ist halt sowas wie Fotos zu diskutieren sind, weil da geht es nicht nur darum, dass man ganz eindeutig natürlich Geschlecht signalisiert oder auch signalisiert, dass eine Person einen Migrationshintergrund haben könnte, sondern da sind ja auch Attraktivitätseffekte beispielsweise. Attraktivere Menschen haben bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Also da gibt es eine ganze Menge von Effekten, die da nicht hingehören und deshalb sollten Fotos nicht Teil von Bewerbungsunterlagen sein. Und stattdessen, das wäre so nach dem, was ich in meiner Forschung gesehen habe, wäre meine Empfehlung ganz klar, Bewerbungsunterlagen einfach anders zu strukturieren, sodass die Merkmale, die auf Grundlage derer entschieden werden sollte, wer ein geeigneter Kandidat oder eine geeignete Kandidatin ist, die sollten halt ganz prominent an den Anfang und alle anderen Informationen, die mehr über die Person verraten und über den individuellen Werdegang und individuelle Merkmale, die sollten einfach weniger prominent und später im Verfahren sichtbar werden.
Frau Strassner, wir haben uns im Vorfeld der Sendung schon mal kurz unterhalten und da haben Sie mir gesagt, anonyme Bewerbung, das kann mit Blick auf Diversität durchaus auch Nachteile haben. Können Sie das nochmal schildern?
Ja, das haben wir gerade eigentlich schon ganz schön auf eine Rampe gesetzt von Frau Veit. Genau, also das eine ist das Attraktive, da fange ich vielleicht mal an der Seite an. Natürlich möchte man keinem Arbeitgeber und auch keiner Führungskraft oder auch in kleineren Unternehmen absprechen, jemanden auszusuchen, der oder die zu einem passt. Ja, also was Gefühliges gehört ja immer dazu, aber das eigentlich erst zu einem viel späteren Zeitpunkt. Ne? Also erstmal muss man ja die Hürde zur Einladung des zum Bewerbungsgespräch überhaupt mal nehmen. Und wenn ich das von Diversitätsgesichtspunkten aus betrachte und ich habe, wir gehen jetzt mal davon aus, eine komplett anonymisierte Bewerbung und jetzt gehen wir mal aufs Geschlecht. Ich weiß also nicht mehr, ob derjenige, also welches Geschlecht derjenige hat, der bewerben hat, dann kann ich auch aufgrund der Datenlage nichts Gutes und Positives dann damit anstellen. Also nochmal ganz konkret, wenn ich eine Stellenausschreibung mache und ich möchte dann messen, wie viele Frauen haben sich auf diese Stellenausschreibung beworben, hat sich da vielleicht gar keine drauf beworben und wir möchten dann aber nochmal nachfassen und in die Formulierung gehen oder vielleicht auch noch bestimmte Netzwerke ansprechen. Wenn ich diese Daten nicht habe, dann kann ich damit also auch nichts Positives anfangen und sagen, guck mal, auf deine Stellenausschreibung hat sich keine einzige Frau beworben. Das kann nicht sein. So klein ist der Markt nicht, ne? Oder es hat sich irgendwie niemand mit dem und dem Hintergrund oder in dem und dem Alter. Es gibt ja auch noch andere. Wenn man sagt, hey, wir müssen irgendwie hier auch mal gucken, dass wir vielleicht auch eine andere Generation nochmal ansprechen. Und keine von den Angehörigen der Generation hat sich darauf gemeldet. Dann können wir dagegen auch nichts tun. Ne? Also es ist dieses ganz berühmte zweischneidige Schwert von, man macht mit Listen und Daten was Schlechtes und möchte aussortieren oder man hat eben auch einen positiven Ansatz. Wenn man Diversität und Diversitätsprogramme ernst nimmt, dann muss man auch darauf schauen können. Deswegen finde ich so komplett anonymisierte Bewerbungen für den Diversitätsprozess erstmal nicht hilfreich, sondern der zweite Teil, nämlich das Abbauen von Vorurteilen und genau das, Attraktivitätsmerkmale, wie viel jemand wiegt, oder da gibt es ja ganz tolle Studien dazu, dass wir Menschen mit mehr Gewicht weniger zutrauen und gerade Attraktivität, wie jemand ausschaut, auch sowas wie Kopftücher auf dem Bewerbungsfoto, da gibt es ganz klare Studien dazu, dass das Namen weniger eingeladen werden. Das sind eben diese zweiten Schritte, und da muss man eben schulen und muss vor allem, das haben wir am Anfang auch schon mal gehört, sensibel dafür machen, dass wir alle Vorurteile haben und uns das auch eingestehen und sensibel sein für uns selbst und sagen, Mensch, bin ich da mal wieder einem Vorurteil aufgelaufen, und selbst ich, die sich damit nun den ganzen Tag beschäftigt und auch als Anwältin vorher schon beschäftigt hat, selbst mir passiert das, dass ich dann beispielsweise eine Frau eher frage, wie es mit der Elternzeit ausschaut oder ob sie in Teilzeit vielleicht zurückkehrt oder so. Und dann denke, Mensch, würde ich das einem Mann, der Vater wird, würde ich das genauso fragen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, also, dass man sich einfach in diesen ganz vielen kleinen Stellschrauben auch Gedanken macht, wem trauen wir eigentlich was, wie zu oder nicht zu. Das ist ganz, ganz wichtig für den weiteren Aufstieg und dem, was wir Menschen zutrauen, die sich ja vielleicht auch schon beworben haben und das irgendwie auch alles können und dann vielleicht bei uns intern durchs Raster fallen, weil man sagt, naja gut, wahrscheinlich ist das jetzt jemand in Teilzeit und das möchte ich nicht, das wissen wir doch gar nicht.
Ich nenne noch mal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer die Telefonnummer, unter der sie sich beteiligen können. Und zwar ist das die 00800 4464 4464, oder Sie können auch eine E-Mail schreiben an campus@deutschlandfunk.de. Und ich will den Punkt von Frau Strassner noch mal aufgreifen mit Frau Nepomniachtcha. Dieses Prinzip, es klang jetzt so ein bisschen an der positiven Diskriminierung. Also wenn ich gar nicht weiß, ist jemand eine Frau, oder wenn ich die Merkmale gar nicht kenne und da diese Daten gar nicht habe, kann ich auch nichts für die Person tun. Wie sehen Sie das, diese positive Diskriminierung? Also sollte man da viel expliziter nach den Hintergründen fragen? Sollte man sagen, ja, sagt uns alles über euch, eure Religion, eure Familiengeschichte, damit wir euch aufgrund dessen möglicherweise bevorzugen können?
Also ich wage mal die steile These, positive Diskriminierung bzw. Quoten gab es schon früher, nur war das eben die positive Diskriminierung von weißen Männern aus privilegierten Familien und gewissermaßen auch Quoten für sie. Grundsätzlich würde ich aber sagen, es geht für mich nicht um positive Diskriminierung, sondern es geht darum, sich wirklich Gedanken zu machen, was macht uns davon überzeugt, dass jemand die Fähigkeiten für etwas mitbringt. Und es ist vorhin auch schon was dazu gefallen, ja, wenn man eine anonyme Bewerbung hat und dann bleiben ja nur noch so die wirklichen Qualifikationen irgendwie übrig und dann sieht man die Leistung, genau das Wort Leistung ist gefallen. Und das wage ich zu bezweifeln, denn für mich ist die Frage, was ist denn Leistung? Also angenommen, jemand hat einen Abschluss von einer privaten Elite-Uni in irgendwie 3 Jahren in der Regelstudienzeit mit Bestnoten. Hat denn die Person zwangsläufig mehr geleistet als jemand, der vielleicht in einer kleinen FH war und dort länger gebraucht hat, weil er oder sie nebenbei gearbeitet hat, aber vielleicht noch alleinerziehende Mutter ist, nebenbei sich um das Kind kümmern musste oder auch alleinerziehender Vater und auch nicht mit Bestnoten abgeschlossen hat? Ich will damit sagen, ich glaube nicht, dass man anhand von diesen Faktoren wie Note und welcher Uni war jemand und so weiter, die vermeintlich in unserem Kopf als neutral gelten, dass man wirklich Leistung daraus ablesen kann. Denn das wäre nur möglich, wenn wir alle bei Null starten würden. Also wenn alle die gleichen Voraussetzungen hätten, dann könnten wir tatsächlich sagen, ja, wenn jemand an Punkt 50 ist oder beide sind an Punkt 50 und beide sind bei Null gestartet, dann haben sie gleich viel geleistet. Wenn aber manche bei minus 300 starten und andere bei irgendwie plus 50 und beide irgendwann bei 100 ankommen sollen, dann hat natürlich die Person, die bei minus 300 gestartet ist, schon viel, viel mehr zurückgelegt.
Aber schafft das nicht auch wieder neue Ungerechtigkeiten? Weil auch ein weißer Mann, sage ich jetzt mal, aus vielleicht privilegiertem Haushalt, musste sich ja vielleicht sein Studium in Harvard erkämpfen, musste sich extrem anstrengen, das abzuschließen, musste kämpfen für seine Noten, hat deswegen seine Freizeit geopfert. Ist das nicht für den dann auch wieder ungerecht, wenn man sagt, ach, Uni-Abschlüsse, das ist uns jetzt egal, das zählt jetzt gar nicht mehr?
Das will ich diesem jungen Mann gar nicht absprechen, dass er da sehr hart gekämpft hat. Ich glaube aber in der Tat, dass die Welt sich wandeln muss, dass wir auch für Diversität kämpfen sollten. Und deshalb bin ich zum Beispiel auch für Frauenquote, denn man hat es lange genug ohne probiert. Wie viele Jahrzehnte haben wir gehört, entweder es gibt nicht genug qualifizierte Frauen oder Frauen wollen gar keine Karriere machen, habe ich von einem Vorstand oder CEO einer sehr großen deutschen Bank mal gehört vor 10 Jahren. oder sowas. Alles Bullshit. Auch die freiwilligen Selbstverpflichtungen haben nichts gebracht. Und ich denke, wenn man tatsächlich etwas verändern möchte, wird man über Quoten nicht umherkommen.
Mhm. Diversität fördern, Diskriminierung vermeiden und das schon bei Bewerbung und Einstellung. Darüber sprechen wir mit der Gründerin Natalia Neponjascha von Netzwerk Chancen, mit der Wissenschaftlerin Susanne Veit und mit Nina Strassner von SAP. Und wir möchten auch gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, wenn Sie mögen und nicht schon auf den Fußball warten. Wenn Sie sich beteiligen möchten, dann gerne telefonisch unter 00800 4464 4464. Wir machen eine ganz kurze Musikpause und sprechen dann gleich weiter. Wie kann es gelingen, dass Menschen bei Bewerbungen nicht aufgrund ihres Geschlechts, ihres Alters oder anderer Merkmale benachteiligt werden? Wie wichtig ist eine diverse Personalpolitik? Das ist heute unser Thema bei Campus und Karriere. Noch einmal die Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Eine Hörerin hat uns geschrieben und hat gesagt, ihr kommt zum Beispiel das Merkmal der Behinderung zu kurz. Sie kennt eine sehr hochqualifizierte Frau, die im Rollstuhl sitzt und trotzdem keinen Job findet. Das bringt mich noch mal ein bisschen auf den Punkt verschiedener Faktoren der Diskriminierung, verschiedener Diversitätsfaktoren, die vielleicht auch nicht alle gleich wirken, nicht alle gleich behandelt werden können. Ferda Attermann zum Beispiel hat ja auch zum Tag der Diversität noch mal auf das Thema Alter als Diskriminierungsmerkmal hingewiesen. Nun kann es ja theoretisch sein, dass ein Unternehmen sagt, wir haben eine junge Zielgruppe, deshalb ist es uns wichtig, dass auch unsere Mitarbeiter jung sind. Zum Beispiel bei unserem Schwestersender Deutschlandfunk Nova, da soll eben ein jüngeres Publikum angesprochen werden und deshalb wird auch darauf geachtet, dass die ModeratorInnen altersmäßig da ein bisschen zu passen. Oder auch was die Religion angeht, kann man sich ja Institutionen vorstellen, die sagen, ja, wir repräsentieren bestimmte säkulare Weltanschauungen und da passt das nicht, wenn Mitarbeiter nach außen erkennbar religiös sind. Frau Veit, kann man da von Diskriminierung sprechen oder gibt es auch Fälle, wo es durchaus legitim sein kann, dass man sagt, ich suche mir meine Mitarbeiter nach bestimmten Merkmalen aus und andere schließe ich eher aus?
Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die auf verschiedenen Ebenen spielt. Das eine ist die Frage, also was ist die Qualifikation? Also Diskriminierung kann es ja nur sein, wenn Ungleichbehandlung geschieht, trotz gleicher Qualifikation. Aber was ist die Qualifikation? Und wenn ein Teil des Joberfordernisses etwas ist, was korreliert ist mit diesen Merkmalen, dann verliert der Begriff Diskriminierung hier an Fassung an der Stelle. Mhm. Und genau, und die andere Frage ist aber auch, was wollen wir aber als Gesellschaft und wo sind da Grenzen, dass wir sagen, es ist in Ordnung, dass bestimmte Institutionen sagen, wir können nur junge Mitarbeitende einstellen oder es muss ein gewisses religiöses Bekenntnis vorhanden sein, um diese Stelle zu erfüllen. Also ich denke, das sind, wie gesagt, das hat zwei Dimensionen. Die eine Frage, genau, inwiefern ist die Passung definiert durch diese Merkmale und die andere Frage ist aber auch, wo wollen wir als Gesellschaft der Grenze ziehen? Also welche sozialen Merkmale oder Merkmale der Herkunft dürfen entscheidend sein für die Besetzung bestimmter Stellen oder für die Eignung auch bestimmter Stellen?
Aber gerade wenn es auch um die Eignung geht, da wird es ja möglicherweise dann an manchen Stellen diffus. Also die Hörerin hat uns auf das Thema Behinderung aufmerksam gemacht. Aha. Was ist, wenn ich beispielsweise sage, eine Tätigkeit, die kann eine Person ohne körperliche Einschränkung möglicherweise besser ausfüllen als eine Person mit körperlicher Einschränkung, weil ich brauche da eine sehr agile Person oder auch wenn ich eine Position habe, wo ich sage, ich will da jemanden wirklich langfristig aufbauen und da bringt es nichts, jemanden einzustellen, der in 5 Jahren in Rente geht. Frau Strassner, da wird es doch schwierig, oder?
Ja, also das ist super, dass ich da einhaken kann. Also das eine, den ganz, ganz wichtigen Punkt, den auch das AGG in diesem Moment ja auch anerkennt, ist ja auch also der arbeitsrechtliche Hintergrund, der da besteht. Und es gibt manchmal einfach ganz klare Jobkriterien, ja, die dann in dem Augenblick auch keine Diskriminierung darstellen, wenn man danach aussucht. Und das ist genau die Frage, die eine Vorrednerin schon aufgerufen hat, wann ist es auch rechtlich erlaubt, Unterscheidungen zu machen und wann ist es rechtlich nicht erlaubt. Das heißt also, wenn ich einen Job habe, in dem ich eine bestimmte Mindestgröße beispielsweise haben muss, weil man sonst irgendwo nicht rankommt, ja, oder ein bestimmter Job so nicht gemacht werden kann, weil eine bestimmte Behinderung besteht, besteht, ja, dann leuchtet das ja jedem ein, dass man mit bestimmten körperlichen Einschränkungen manche Dinge nicht machen kann. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen, ist, wo und an welchen Stellen kann ich das challengen? Also stimmt das denn überhaupt, dass man mit dieser Behinderung beispielsweise diesen Job nicht machen kann? Oder wie können wir den Arbeitsplatz umgestalten, dass der oder diejenige das machen kann? Das ist ja die Arbeit. Es ist ja unfassbar einfach zu sagen, ja, wir brauchen aber jemanden, der groß ist. Ja, dann challenged es in diesem Augenblick auch das Recht. Und da geht auch die Diskriminierung ran. Das heißt, wenn sich also eine Bewerberin oder ein Bewerber dann dagegen wehrt, dann schauen auch die Arbeitsgerichte genau darauf, dass man sagt, ist das eigentlich ein Feigenblatt? Ja, und kann dieser Arbeitsplatz, ohne dass es dringende betriebliche Nachteile bringt, so umgestaltet werden? Das erwartet der Gesetzgeber von den Arbeitgebern. Und das ist eben nicht nur eine rechtliche Pflicht, sondern ich finde eben auch eine moralethische Pflicht, das Richtige zu tun und alle Anstrengungen zu unternehmen, dass möglichst viele Leute in diesen bewerbenden Pool reinpassen können. Also wann ist ein bestimmtes Merkmal wirklich, wirklich wichtig für einen Job?
Aber das stelle ich mir gar nicht so einfach vor zu ermitteln. Also beispielsweise, wenn wir jetzt ans Fernsehen denken, da könnte es ja naheliegen zu sagen, wir wollen da nur junge, gut aussehende Menschen, obwohl es eigentlich keine Voraussetzung ist, Fernsehmoderatorin zu sein. Jung und gut aussehen zu sehen.
Ja. Ne? Genau. Und das ist ja schon ein unfassbares Vorurteil. Also es gibt ja auch sehr, sehr viele Menschen, die sich genau von dem Gegenteil angesprochen fühlen und sagen, endlich mal jemand, der nicht so und so aussieht, endlich jemand, der sich, der aussieht wie ich. Ne? Wir hatten das vorher schon. Das hat auch ganz, ganz starke andere Wirkungen, auch gerade wenn sich Unternehmen mal ganz bewusst andersrum aufstellen und erreichen damit ganz andere Bewerber, Bewerberinnen, weil sie sagen, schau mal, wir machen das ganz bewusst anders. Wir stellen ganz bewusst Menschen mit anderen, auch körperlichen Merkmalen nach vorne, lassen die auch sprechen und schaffen dadurch überhaupt Begehrlichkeiten. Und da waren wir ganz am Anfang der Diskussion schon, schließen damit vielleicht eine Gruppe auf, die sich vorher bei uns gar nicht beworben hätte. Und ich würde genau diesen Punkt super gerne challengen. Warum muss denn ein Fernsehmoderator unseren gängigen Vorstellungen von Schönheit entsprechen? Auch das ist ja kulturell unfassbar unterschiedlich. Und dann auch noch der eigene Geschmack, was das als schön oder was als attraktiv wahrgenommen wird. Wobei ich gar nicht sagen will, dass man nicht auch nach attraktiven Kriterien einstellen kann in dem Sinne. Es darf halt nur nicht diskriminierend in irgendeine andere Richtung ausgelegt werden.
Jetzt würde ich gerne eine Hörerin oder einen Hörer, muss ich an der Stelle sagen, mit reinnehmen. Hallo, mit wem sprechen wir?
Hallo?
Ja, hallo.
Mein Name ist Christine Falkenberg.
Hallo, schön, dass Sie angerufen haben.
Und ich hatte jetzt das Gefühl, dass der Diversitätspunkt Alter doch ein bisschen zu kurz gekommen ist bisher und kann dazu beitragen, dass es wirklich eine massive Altersdiskriminierung gibt. Man kann sich zwar bewerben, man kommt auch in Bewerbungsgespräche rein, es wird dann aber im Endeffekt von Menschen fortgeschrittenen Alters erwartet, dass sie ihre Erfahrungen sich nicht vergüten lassen dürfen, sozusagen. Da erwartet man dann irgendwie, dass man sich unter Preis verkauft oder man kommt eben, wie gesagt, gar nicht weiter.
Und woran glauben Sie, liegt das? Weil das kann ja zum Beispiel, wie wir vorher gehört haben, jetzt eigentlich keine Frage der Role Models sein, weil in den Führungsetagen haben wir ja eigentlich relativ viele ältere Leute. Wie erklären Sie sich das?
Ich denke mal, in dem Mittelbau stellen ja nicht Vorstandsmitglieder ein. Das sind Personalabteilungen, die vorher aussortieren.
Aber warum?
Beziehungsweise hängt das damit zusammen, dass man heutzutage ja in Teams arbeitet. Früher hat man in Gruppen gearbeitet, was im Endeffekt dasselbe ist. Und dass diejenigen, ob Mann oder Frau, das ist egal, die jetzt 35 sind, dass die ein massives Problem damit haben, gegebenenfalls die Erfahrungen haben zu wollen, aber nicht das höhere Alter. Und da, ich glaube, da sind das schon 5 Jahre mehr, wenn man dann in einem Team arbeiten würde, was für den Team oder den Teamleiter, die Teamleiterin dann schon ein Grund ist zu sagen, nee. Und wenn dann Gehaltsfragen dazu kommen, also dass man im Endeffekt dann irgendwie vergütet wird wie jemand, der, weiß ich nicht, 45 ist, dann kommt man da garantiert nicht zusammen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie das hier eingebracht haben. Wir greifen das bestimmt auch gleich nochmal auf, wenn wir es noch schaffen. Ich würde nur gerne noch einen weiteren Hörer einmal dazu in die Runde nehmen mit einem weiteren Beitrag. Hallo, mit wem sprechen wir?
Hallo, hier ist Lisa-Marie Lukic aus Thüringen.
Hallo Frau Lukic, was ist Ihr Punkt? Schön, dass Sie angerufen haben.
Mein Punkt ist, dass ich jetzt in Elternzeit gehe und meine Stellenausschreibung für die Vertretung gelesen habe und ich mich auf diese Stelle nicht bewerben würde, weil ich mir das tatsächlich nicht zutrauen würde, obwohl ich die seit 2017 bearbeite und das auch gut mache. Ich wollte jetzt eine Freundin überzeugen, sich auf diese Stelle zu bewerben, und sie hat mich dann gefragt, ja, wofür steht denn diese eine Abkürzung? Und das konnte ich ihr nicht mal sagen, weil das im Alltag einfach nicht genutzt wird. Aber es ist so hochtrabend formuliert, dass man einfach abgeschreckt wird, sich darauf zu bewerben.
Und das war bei Ihnen aber damals noch nicht so, als Sie sich auf die Stelle beworben haben. Also da wurden sozusagen die Anforderungen oder zumindest verbal hochgeschraubt.
Ich bin damals über eine Personalvermittlung reingekommen. Ich wusste gar nicht so richtig, also ich habe die Stellenausschreibung damals gar nicht gelesen. Ich bin halt über eine Vermittlung reingekommen, genau. Dadurch habe ich auch nicht so viel zu verlieren gehabt.
Frau Lukic, ganz herzlichen Dank auch für den Impuls. Dann gebe ich das noch mal kurz beides in die Runde. Also einmal das Thema Altersdiskriminierung. Frau Veit, wieso ist das unterbelichtet oder wieso kommt man da nicht voran?
Ich würde sagen, meine Forschungserfahrung dazu ist auf jeden Fall unterbelichtet. Und ich kenne auch nicht besonders viele Studien dazu. Und dennoch hat es ganz viele Anknüpfungspunkte, denke ich, auch an die klassischen Diskriminierungstheorien. Denn statistische Diskriminierung wird eine große Rolle spielen, dass sich Arbeitgebende aufgrund des Alters darauf schließen, dass eine Person beispielsweise vielleicht nicht mehr so schnell neue Dinge lernt. Also sozusagen diese Annahme, auf die Person stirbt aufgrund der Annahme über die Gruppe oder davon ausgeht, dass eine Person, die ein höheres Alter hat, häufiger krank sein könnte, weil statistisch gesehen die Krankentage mit dem Alter zunehmen im Vergleich zu jüngeren Personen. Also das spielt da mit Sicherheit eine große Rolle, aber eben auch die präferenzbasierte Diskriminierung. Wenn ein Team halt im Durchschnitt ein bestimmtes Alter hat und es auch gewohnt ist, mit eher jüngeren, neuen Kolleginnen zusammenzuarbeiten, kann es tatsächlich sein, dass Entscheiderinnen deshalb auch einfach eine individuelle Präferenz haben für jüngere Personen. Und tatsächlich müsste man da irgendwie rangehen. Und ich bin da aber tatsächlich in dem Moment, habe ich keine gute Idee, wie man das gut schafft, außer tatsächlich mit Schaffung des Bewusstseins für dieses Problem und einem festen Willen von Unternehmen, auch die Diversität in dieser Dimension mitzudenken und entsprechend aber auch zu erhöhen. Also da auch aktiv darauf hinzuarbeiten, dass die Diversität da erreicht wird.
Wir haben leider nur noch eine knappe halbe Minute Zeit. Nochmal ganz kurz, Frau Strassner, 30 Sekunden. Haben Sie eine gute Idee?
Ja, wir haben es schon angesprochen, da sehr viele gute Ideen. Es geht genau darum, was schon anklang, das ganz, ganz nach vorne zu stellen und diesen Elefanten im Raum ganz proaktiv anzusprechen. Also auch da kann man ja, in kleineren Unternehmen sieht man es, in großen Unternehmen kann man es messen und sehen, wie ist eigentlich die Altersstruktur, und kann sich da auch von Führungskraft zu Führungskraft ganz klar Ziele geben.
Super, und da sind die 30 Sekunden um und damit sind wir auch am Ende unserer Sendung. Wir haben über Diversität in der Arbeitswelt gesprochen und welche Rolle das bei der Suche, bei der Einstellung von neuen Mitarbeitenden spielt. Vielen Dank für Sie, fürs Zuhören, fürs Anrufen, fürs Mitdiskutieren und natürlich ganz herzlichen Dank an unsere Gäste, Nina Strassner, Natalia Nepomniascha und Susanne Veit. Hat mich sehr gefreut, dass Sie alle dabei waren. Hier folgen gleich die Nachrichten und dann die Sendung Corso mit Bernd Lechler im Gespräch mit der US-amerikanischen Band Sparks. Ich bin Josephine Schulz. Danke fürs Hören und Ihnen noch ein schönes verlängertes Wochenende.